Geldvermögen ist ja um 7,1% gestiegen auf diese Wahnsinnssumme von 135 oder fast 36 Billionen Euro. Stimmen da immer noch die Renditen oder wo kommt dieser Zuwachs her? Sie hatten ja jetzt schon gerade gesprochen, es könnte am Sparen liegen.
Ja, das Geldvermögen ist wirklich sehr kräftig gewachsen, um die genannten 7,1%. Aber das resultiert eben hauptsächlich aus einer hohen Spartätigkeit der Privathaushalte, sehr unterschiedlich verteilt natürlich, je nach Region, nach Weltregion. Aber insbesondere hier in Europa ist wieder viel auf die hohe Kante gelegt worden. Das heißt also, die niedrigen Renditen haben nicht das Gesamtbild bestimmen können. Die Renditen sind niedrig und das veranlasst viele Leute, eben noch mehr zu sparen. Viele sind in Sorge, dass ihre Altersvorsorgevermögen nicht ausreichen und sich nicht hinreichend verzinsen und ziehen die richtige Schlussfolgerung, dass sie eben aus ihrem Einkommen doch größere Teile zurücklegen, um die Vorsorgebestände eben entsprechend auch aufzubauen, wie es geplant war. Das ist eine interessante oder paradoxe Situation. Eigentlich ist das Sparen komplett unattraktiv bei Nullzinsen und trotzdem tun die Leute es, weil sie sehen, die Notwendigkeit ist eigentlich noch höher als zuvor.
Könnte man dann verkürzt sagen, die Antideflationspolitik der Notenbanken provoziert Deflation?
Sie provoziert vielleicht nicht Deflation, aber sie führt nicht zu dem Ergebnis, dass die Konsumquoten deutlich ansteigen, dass wir also mehr Nachfrage und damit auch mehr Inflation bekommen. Das können wir eigentlich in kaum einem Land sehen. Allerorten wird eine ganze Menge gespart und das hat eben mit den niedrigen Zinsen auch zu tun. Der Notenbanken und der, ja, nicht nur der Notenbanken, sondern dem Zinseffekt dieser Geldpolitik zu tun. Sichere Anleihen und in die wollen die Menschen natürlich investieren, bringen eben kaum noch was und das sieht man bei der Verzinsung der Vermögen. Deswegen wird mehr zurückgelegt. Also die Politik ist nicht deflationär in irgendeiner Weise. Das wäre sehr überzogen, das zu sagen. Aber sie erreicht nicht das Ziel einer Reinflationierung, das sie sich eigentlich vorgenommen hat.
Die Vermögen, so wie es sich aus Ihrem Wealth Report herausliest, scheinen zumindest auf der Welt ungleich verteilt zu sein. Ist das ein Problem für die Weltwirtschaft oder könnte es sogar positiv gedacht sich in den kommenden Jahrzehnten oder Jahren auflösen, diese 71-10%, die da genannt werden? Bei 10% liegen 80% des Vermögens, bei 71% liegen weniger als 5%.
Ja, sind zwei Aspekte, glaube ich, wichtig. Der erste ist, dass sich in manchen Regionen der Welt der Vermögensaufbau sehr, sehr beschleunigt hat in den letzten Jahren. Dass Länder, insbesondere in Asien, stärker an dem Vermögensaufbau weltweit partizipieren oder besser gesagt einen eigenen Vermögensaufbau darstellen können, der die Länder, oder viele Menschen in diesen Ländern aus der Armut holt, zum Wachstum eines Mittelstandes führt, der ziemlich große Ausmaße mittlerweile angenommen hat in Ländern wie etwa in China, aber auch in anderen asiatischen Ländern. Also da haben sich erhebliche Verbesserungen gezeigt und das ist sehr positiv zu sehen. Richtig ist aber dennoch, dass die Vermögensverteilung weltweit eben sehr, sehr ungleichgewichtig ist, dass nur 10% der Menschen 80% des Vermögens haben. Ist ein Indiz für diese Ungleichverteilung. Schwerwiegender ist vielleicht noch, dass eben 71% der Menschen
weniger als 5% haben.
Das zeigt eben, dass wir noch eine riesige Armut haben, auch in der Welt. Wenn man das in Absolutzahlen übersetzt, sind nach meiner Erinnerung 3,5 Milliarden Menschen, die haben entweder ganz wenig oder die meisten auch gar nichts. Und das ist natürlich ein Problem, auch für die 10% an der Spitze, dass diese Ungleichverteilung da ist. Sie führt natürlich zu starken Migrationsbewegungen, die wir jetzt schon sehen, die aber durchaus noch zunehmen können, wenn an dieser Verteilungsfrage sich nichts ändert.
Wo geht denn da der Trend hin? Ein Kollege von Ihnen, der Herr Piketty, mit seinem Kapital sagt ja, Kapital zieht Kapital an, also die Vermögenden werden tendenziell reicher, die Ärmeren bleiben im günstigsten Fall auf ihrem Stand oder werden noch ärmer?
Ich glaube, das kann man generell nicht sagen. Das trifft auf keinen Fall zu für die Schwellenländer Asiens, wo eben sehr viele aus der unteren Vermögensschicht mit kaum einem Vermögen in die Mittelschicht hineingewachsen sind. Dort sind mittlerweile 500 Millionen Menschen etwa in einem Land alleine in China in einer Mittelschicht, die von Vermögen roundabout 7.000 Euro, umgerechnet Euro, bis 34 geht. Das sind so die klassischen internationalen Definitionen. Da sieht man, dass der Wohlstand des Landes sich auch in diesem Mittelsegment verteilt. 500 Millionen Menschen, das sind nicht wenige, die gewinnen und profitieren von dem Prozess. Aber natürlich, die Wachstumsrate der ganz wenigen, ganz Vermögenden, die nimmt eher noch zu auf der Welt. Dort sind eben die Aktienvermögen und andere Beteiligungsvermögen gegeben, die ja in den letzten Jahren enorm an Wert gewonnen haben. Das ist auch richtig.
Wie hoch ist denn die Versuchung der Staaten, ihre Staatsschulden, die sie an den Industrieländern horrend sind, in den Schwellenländern in den letzten Jahren auch angewachsen sind, mit diesen Vermögen zu tilgen, mit diesen privaten Vermögen?
Ja, die Versuchung ist leider sehr groß. Das sehen wir allenthalben. Teilweise sind ja auch schon Maßnahmen ergriffen worden, die in diese Richtung wirken, wenn wir eben daran denken, dass die Staaten ihre eigenen Finanzierungspapiere besser stellen als andere Wertpapiere am Markt im Hinblick auf Kapitalregulierungen und im Hinblick auf Sicherheitenstellung für bestimmte Altersvorsorgeprodukte. Da gibt es schon eine Bevorzugung von Staatsanleihen. Das ist schon ein Indiz dafür, dass die Länder in diese Richtung denken. Es wäre aber der völlig falsche Weg, weil durch eine Beschneidung der Vermögen an der oberen Seite der Vermögensskala, ich denke jetzt nicht an die Millionäre oder Milliardäre, sondern schon durchaus an Vermögen, die über vielleicht 36.000 Euro liegen, da beginnen nach der Definition in dem Bericht ja die höheren Vermögen. Da trifft man eben wirklich den Mittelstand, die Leistungsträger in vielen Ländern, führt dazu, dass eben wirtschaftliche Prozesse dadurch eher verlangsamt werden, weniger investiert, weniger Risiken eingegangen werden, weniger Arbeit geleistet. Das kann eigentlich nicht die Lösung sein, dass man so den Staat sozusagen saniert. Der Staat muss einfach selbst auf der Ausgabenseite seine Hausaufgaben machen und seine Ausgabenstrukturen derzeit anpassen und Überschuldung seitens des Staates vermeiden.
Letzte Frage. Wo sehen Sie das größte Gefahrenpotenzial für die Weltwirtschaft in den USA, in der Eurozone, in China oder in Japan?
Größte Gefahrenpotenzial ist jetzt nicht in den Verteilungsfragen zu sehen, die, glaube ich, mehr mittelfristige Brisanz haben. In den USA ist die Verteilungsfrage schon jetzt ein ziemlich heiß debattiertes Thema und die meisten sehen es auch als eine Bremse für Wachstum, diese sehr, sehr ungleiche Verteilung in den USA, die noch ungleicher wird. Aber das ist für die Wirtschaftsentwicklung der nächsten Jahre sicher nicht eine akute Gefahr. Die akute Gefahr ist eher, dass wir also negative Finanzmarktreaktionen noch mal sehen werden bei der anstehenden Zinswende der amerikanischen Notenbank.
Wird die denn kommen?
Die wird kommen. Ich glaube, sie muss kommen. Den idealen Zeitpunkt dafür gibt es nie und eine Zinswende ohne Risiken gibt es auch nicht. Nur wir können schlechterdings keine Politik betreiben oder die Amerikaner werden das auch nicht tun, die Märkte ewig an diese Medizin der Nullzinsen sich gewöhnen lässt. Dann je länger man mit dem Ausstieg wartet, umso gravierend oder umso folgenreicher wird er, umso friktionsreicher wird der Ausstieg. Deswegen ist an der Zeit, dass man hier wieder eine Normalisierung herbeiführt. Und das ist schon ein Risiko, weil wir nicht genau wissen, wie werden die Märkte reagieren, werden sie überreagieren, wie interpretieren sie die Ankündigungen der amerikanischen Notenbank, wie interpretieren sie bestimmte Daten, aufgrund derer die amerikanische Notenbank handelt. Also da gibt's schon, das ist, glaube ich, im Moment eines der größten Risiken. Und natürlich ist die Frage der Schwellenländer, zu denen insbesondere auch China zählt, offen, ob da der Aufschwung wieder stabiler wird. Wir sehen zwar in dieser Ländergruppe noch Wachstum, aber es ist fragiles Wachstum. Es ist einhergegangen auch mit dem Aufbau einer relativ hohen Verschuldung, vor allem Unternehmensverschuldung in einer ganzen Reihe von Ländern. Und da ist man vor negativen Überraschungen auch nie gefeit, wenn die Investoren weltweit sich also sehr risikoavers verhalten, und solche Wellen gibt es immer wieder. Dann wird weiter Kapital aus diesen Ländern abgezogen, Währungen geraten unter Druck, Zinsen schnellen hoch, Konjunktur wird abgewürgt. Also das ist sicherlich auch ein Risiko, das wir in der nächsten Zeit noch diskutieren müssen.
Die Abenomics in Japan sind?
Ein Strohfeuer.
Die Euro-Krise wird wieder?
Wird nicht aufflammen. Die Euro-Krise ist hinter uns. Und die Erholung der Länder stabilisiert sich.
Vielen Dank.